Ich möchte Ihnen von unserer Brasilienreise etwas weitergeben. Jonathan Malge und ich, wir waren noch am vergangenen Wochenende in der Nähe von São Paulo auf einer Bibelkonferenz. Da war eben auch Menno Kalischer, der messianische Jude aus Jerusalem, zugegen mit seiner Familie, der jetzt auch in Sindelfingen sein wird, am nächsten Mittwoch. Und wir hatten die große Freude, dass auch unser Mitarbeiter Elia Maurice, der Ägypter, dabei war. Und er ist einfach etwas ganz Besonderes. Und ich möchte sagen, auch die Ausstrahlung der Liebe in Person. Und der Elia Maurice erhielt zwei Vorträge in Brasilien und er durfte diese Vorträge in arabischer Sprache halten. Und zwar deshalb, weil sein Übersetzer selbst ein ehemaliger Moslem gewesen ist und aus Marokko kommt. Und dieser Übersetzer, ein junger Mann, ich denke noch nicht 30 Jahre alt, gefragt habe ich ihn nicht, er heißt Mehdi. Und wir haben ihn auch kennengelernt, auch ein Mann, der mit Liebe übergesprudelt ist und er hat in einer so herzlichen und lebendigen Art den Elia übersetzt, also die beiden waren ein Herz und eine Seele, also es war fantastisch und alle waren auch sehr bewegt. Und wir haben dann den Mehdi auch ein bisschen näher kennengelernt und er lebt seit 4-5 Jahren vielleicht in Brasilien als Asylant und er hat ein Büchlein geschrieben, in dem er sein Zeugnis verfasst hat, wie er Christ geworden ist. Er stammt aus einer sehr hohen Familie in Marokko. Sein Vater ist einer, oder wenn ich es richtig verstanden habe, sogar der höchste Islamgeistliche Marokkos. Und er arbeitet direkt am Königshof. Mehdi stand alles zur Verfügung. Er konnte irgendwo in ein Geschäft gehen, sich kaufen, was er wollte, wurde alles bezahlt. Kein Problem. Er wurde dann nach Frankreich geschickt, studierte dort Computeringenieur. Nach dem Studium kam er wieder zurück und er sollte dann ein Islamseminar über 2 Jahre besuchen. Und dieses Islamseminar leitete ein irakischer Professor des Islamismus. Und als das Seminar abgelaufen war, gab man dem Mehdi eine Kursabschlussarbeit auf, die war von ganz besonderer Art und Weise. Er sollte nämlich den Koran vergleichen mit der Bibel. Ich muss dazu sagen, dass es in Marokko laut Mehdi verboten ist, öffentlich eine Bibel überhaupt bei sich zu haben. Wer auch nur eine Bibel bei sich hat, der kommt 2 Jahre hinter Gitter. Und er bekam dann lediglich das Lukas-Evangelium ausgeliefert und er bekam eine Sondergenehmigung des Staates von Marokko, dass er eben dieses Neue Testament oder sagen wir dieses Lukas-Evangelium bei sich tragen konnte. Zuerst war der Mehdi natürlich fürchterlich erschrocken, jetzt als fundamentaler Islamist das machen zu müssen, aber der irakische Professor beruhigte ihn und er sagte ihm, ja, du musst wissen, die Bibel ist ja schließlich nur verfälscht von den Christen und von den Juden. Sie ist ja gar nicht das wahre Wort Gottes. Das wahre Wort Gottes ist der Koran und das wirst du dann auch schon feststellen. Ja, und das hat er dann auch. Mehdi schreibt dann in seinem Zeugnis, wir möchten, so der Herr es schenkt, gerne sein Buch, das ist in Portugiesisch herausgegeben, erschienen, wir möchten es sehr gerne, ist auch nicht dick, hat 70, 80 Seiten, wir würden es sehr gerne in Deutsch dann herausgeben. Und er schreibt in diesem Buch, ich zitiere jetzt, das Erste, was ich in der Bibel bemerkt habe, glaube es mir, lieber Leser, wirst du nie in einem anderen Buch finden. Es kann für dich vielleicht ganz normal sein, weil du seit deiner Geburt Zugang hattest zur Heiligen Schrift, und was in den heutigen Tagen sehr banalisiert wird, was aber für mich etwas sehr Wichtiges war, die Liebe Jesu Christi. Diese Liebe konnte ich nicht verstehen. Sie passte nicht in meinen Kopf, auf keinen Fall. Vielleicht fragst du, wieso ich diese Liebe nicht verstanden habe. Hier ist die Antwort. Im Islamismus haben die meisten Muslime ein sehr starkes, rachsüchtiges Gefühl. Wenn jemand meine Kleidung stiehlt, dann muss ich seinen ganzen Kleiderschrank stehlen. Wenn jemand mein Kind ermordet, dann muss ich seine ganze Familie umbringen. Lieben Muslime? Klar, ihre Familie, ihre Tanten, ihre Onkel und sogar den Nachbarn, natürlich, wenn er Muslim ist. Aber in diesem Buch, welches ich in Händen hielt, sagt Jesus, liebe deine Feinde. Gib anderen deine Wange. Wenn jemand meine Kleidung stiehlt, soll ich sagen, nimm sie. Das konnte mein Kopf nicht begreifen. Aber das Innerste meines Wesens wusste, dass diese Worte nicht von einem bloßen Mann kamen. Deshalb fiel es mir so schwer, die Liebe Jesu zu verstehen. Er wurde dann wiedergeboren und er musste dann das Land verlassen. Und er betet sehr für seine Familie und das ganze Königshaus in Marokko. Warum bin ich damit eingestiegen, liebe Geschwister? Weil wir empfinden im ganzen Neuen Testament diese Liebe. Die Worte Jesu, das ganze Neue Testament ist durchtränkt mit Liebe. Und das wird mir in den letzten Jahren immer wichtiger und ich sage mir, ich glaube, es kann einem gar nicht wichtig genug sein. Die Worte Jesu, in welcher Tonart auch immer, sie sind Worte der Liebe. Seine Anordnungen, die er gegeben hat, sind immer richtungsweisend auf die Liebe hin. Seine Hinweise sind Liebeshinweise. Seine Taten waren immer Liebestaten. Sein höchstes Gebot, das er uns gegeben hat, ist das Gebot der Liebe. Sogar seine Warnungen und seine Drohungen, die ja auch vorkommen, haben die Liebe zur Grundlage. Seine Versprechen sind schier Liebeshymnen, kann man sagen. Sein Kommen, sein Leben, sein Evangelium, sein Sterben, seine Auferstehung stellt uns vor das Bild der Liebe Gottes. Und dazu gehört auch die Auswahl der 12 Apostel. Auf die ist ja bekanntlich die Gemeinde Jesu gegründet, nach dem Epheserbrief Kapitel 2, Vers 20. Wir sind gegründet auf die Grundlage der Apostel und der Propheten des Neuen Testamentes. Wobei Christus der Eckstein ist. Wenn man sich diese 12 anschaut, sie sind eine Auswahl, die von seiner Liebe bestimmt war. Einfach nur von seiner Liebe. Nicht von ihrem Vermögen. Nicht von ihrem Charakter. Er hat nicht gefragt, du passt mir und du passt mir nicht. Dein Charakter ist geeignet, dein Charakter ist nicht geeignet. Du stellst etwas in dieser Welt dar, du nicht. Nein. Es ging einzig und allein um seine Liebe. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr über diese Thematik reden, muss ich sagen, weil das letzte Mal hatte ich das schon angeschnitten. Und ich wollte vielmehr jetzt auch auf die Missverständnisse hinweisen. Vielleicht kommen wir noch dazu, ich kann es nicht versprechen, je nachdem, wie mir die Zeit abhanden kommt. Aber das ist nicht schlimm, so der Herr will und wir leben, werden wir noch in einem der folgenden Gottesdienste dann das ganze Thema wieder aufgreifen. Aber ich bin einfach wieder hängen geblieben. Ich bin davon nicht losgekommen. Ich habe diese Geschichte nochmal gelesen, der Wahl der 12, und da habe ich mir gedacht, nee, und das hat so zu mir geredet und das hat mich auch getröstet irgendwo, aber auch ermahnt. Ja, so ist es nun mal. Denn ich will mal so sagen, in ihrem Wesen sehen wir auch uns heute, noch 2000 Jahre danach. Seine Liebe, die seine Jünger getragen hat und ertragen hat und durchgetragen hat. So liebte er sie bis zum Ende. Sogar einen Judas, der leider nicht wollte. Der hätte auch zurechtgebracht werden können. Und er nennt ihn noch im Moment, als er von ihm verraten wird, mein Freund. Das ist gewaltig. Befassen wir uns jetzt einfach mal mit diesen 12 Jüngern. Nicht mit allen 12, das möchte ich gar nicht machen, aber vielleicht so auszugsweise den ein oder anderen. Was mir zuerst aufgefallen ist, Ihnen vielleicht eben auch beim Lesen der Worte, das Erste, was Jesus sagt, in Matthäus 10, Vers 1, und als er seine 12 Jünger zu sich gerufen hatte. Und dann, im weiteren Verlauf, werden dann die 12 Apostel erwähnt, mit Namen aufgeführt. Und dann heißt es nachher in Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus. Also sehen Sie mal diese Kombination. Und als er seine 12 Jünger zu sich gerufen hatte, sandte er die 12 Apostel aus. Das ist es doch, habe ich mir gedacht. Das ist es doch. Jesus will uns einfach nur bei sich haben. Bist du bei Jesus? Und wenn du bei Jesus bist, Jesus in dir, wunderbar. Er will uns bei sich haben, damit er uns senden kann. Er ruft uns zu sich, um uns auszusenden. Ich habe einmal die Parallelstellen nachgeschlagen im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 14. Und ich erlaube mir, das einfach mal nach verschiedenen Bibelübersetzungen vorzulesen. Da heißt es, in der Schlachterbibel, also Markus 3, 14. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte. Menge. So bestellte er denn 12. Diese sollten beständig bei ihm sein und er wollte sie auch aussenden. Hoffnung für alle. Dann wählte er 12 von ihnen aus. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden. Und neue evangelistische Übersetzung. Und er erwählte 12 von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte. Wer sich rufen lässt, wer zu Jesus kommt, wer sich in seiner Nähe befindet, der kann nicht anders als hingehen und ein Segen für andere werden. Wer von der Liebe redet, singt, kann vom Kreuz nicht schweigen. Wer die Liebe erkannt hat, der kann nicht schweigen. Wer mit Jesus geht, nicht krampfhaft, sondern wer einfach nur bei Jesus ist und Jesus mit ihm, der ist erfüllt mit allen Herrlichkeiten, die es gibt. Wer unter den Segen und Einfluss unseres geliebten Herrn gekommen ist, der wird automatisch ein Segen und ein Einfluss werden für seine Umwelt. Deine Umwelt wird merken, mit wem du Umgang hast. Unsere Umwelt wird merken, lebt er oder sie mit Jesus? Wo ist er oder sie zu Hause? Wer zum Beispiel Jesu Liebe erfahren hat und damit Umgang hat und sich von dieser Liebe prägen lässt, der hat die beste Voraussetzung, andere zu lieben. Und ich sage, wer nicht liebt, in der Tat und in der Wahrheit, der ist vielleicht fromm geprägt, der ist von eigenen Gesetzen beherrscht, von starren Formen gezwängt, aber nicht von der Liebe Jesu. Warum ist so vieles kalt in der Christenheit? Und gerade die Christen, das fällt einem ja immer wieder auf, die schlagen sich ja oft heißblütig die Köpfe ein. Ja? Wie heißt es? Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir die Birne ein oder so ähnlich. Vieles ist so kalt in der Christenheit, weil etliche die Liebe in Wahrheit noch gar nicht begriffen haben. Sie sind von ganz anderen Dingen geprägt. Sie halten sich in der Gesetzlichkeit auf. Sie halten sich in den Traditionen auf, die ihnen übertragen sind. Und das spielt immer die größte Rolle. Und dann sehen sie immer nur das Negative. Aber wer in der Nähe Jesu lebt, dem das Herz aufgeht und der mit Jesu Augen sieht, der wird auch anders geprägt sein. Wer Jesu Worte im Ohr hat und weiß, dass es Lebensworte sind, der kann mit anderen über Jesus reden. Wer Jesu Beispiel, sein Wesen erkannt hat, der wird dieses Wesen ausleben. Wer mit Jesus geht, kann andere in seine Nähe ziehen. Das war Jesu erstes Anliegen. Ich möchte, dass diese 12 bei mir sind, dass sie in meiner Nähe sind, nach Möglichkeit Tag und Nacht, dass sie von mir lernen. Und dann kann ich sie auch hinsenden. Mit wem lebe ich im Alltag? Wirklich. Die Grundlage, die Voraussetzung, die Menschen mit Jesus zu erreichen, ist, dass man selbst von Jesus erreicht ist. Das ist es, was er will. Er will uns herzurufen und dabei fragt er nicht nach deinem Charakter. Ich möchte es nochmal sagen. Er fragt gar nicht nach deinen Stärken oder Schwächen, nach deinen Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, nach dem, wer oder was du bist oder darstellst, ob du anerkannt bist oder ob du verachtet bist. Er fragt nur nach eins. Nach dir. Nur danach. Wie du bist. Aber er sagt, kommt und seht. Kommt und folgt mir nach. Kommt, seid bei mir und ich mache euch zum Menschenfischer. Leben wir mit Jesus. Und dabei, egal wie das jetzt mit der Zeit hinhaut, aber so ein paar Apostel nehmen wir jetzt mal kurz durch, oder? Nehmen wir einfach mal durch, weil ich finde das so köstlich. Da kommen einem Tränen ins Herz, ja? Was Jesus vermag und wie anders er ist, wie er mit uns umgeht. Da haben wir zum Beispiel Simon Petrus, den Apostel. Ich empfehle Ihnen übrigens ein Buch, da gibt es ein Buch von John MacArthur, 12 ganz normale Menschen. Und da beschreibt er die Apostel. Ich weiß nicht, ob wir es am Büchertisch haben, aber es ist ein sehr, sehr köstliches Buch. Aber gut, Simon Petrus. Simon Petrus, den nennt man auch den Apostel mit dem voreiligen Mundwerk. Das war ja auch so. Niemand wird in den Evangelien mehr zurechtgewiesen wie der Kerl. Niemand tritt so oft ins Fettnäpfchen wie Petrus. Aber niemand wagt so viel wie er. Er ist auch derjenige, der am meisten Fragen stellt. Offenherzig und ehrlich. Mehr als alle anderen zusammen stellt er dem Herrn Jesus Fragen. Er greift immer wieder zur Initiative. Er ist gleichsam auf der einen Seite unheimlich mutig und auf der anderen Seite hat er fürchterliche Angst. Herr, wenn du es bist, lass mich übers Wasser zu dir kommen. Zack, und dann, ich gehe unter. Ja? Oder ich will mit dir sterben und ich schlag dem das Ohr ab. Und dann folgt er von ferne. Diese Kombinationen ist doch interessant. Er stürmt vor, er prescht vor und er folgt heimlich, er bekennt und verleumdet. Aber wissen Sie, bei allen Fehlern, Petrus war aufrichtig. Petrus war aufrichtig. Wenn der gesagt hat, ich bin bereit mit dir zu sterben, dann war er auch. War er auch, auch wenn er es nicht durchgehalten hat. Aber als er es gesagt hat, war er wirklich bereit. Und er hat es ja gezeigt, als er das Schwert zog und dem einen, dem Malchus das Ohr abhaut, oder? Er war aufrichtig. Das finde ich so wunderbar. Und der Herr hält in seiner ganzen Liebe an diesen Mann fest und bringt ihn wieder zurecht. Da ist zum Beispiel, als Petrus den Herrn Jesus verleugnet hat, dann lesen wir so ergreifend, und Jesus drehte sich um und schaute ihn an. Und da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hat, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Tat ihm so weh. Und dann finde ich es so köstlich, im Markus-Evangelium Kapitel 16, nach der Auferstehung unseres Herrn, ist da ein Jüngling im Grab, also ein Engel Gottes, und die Frauen sind da, und dann sagt der Engel Gottes im Auftrag Jesu den Frauen: Geht jetzt zu den Jüngern und sagt ihnen und Petrus, er ist nicht hier. Er geht euch aber voraus nach Galiläa und dort werdet ihr ihn begegnen. Dieses kleine Detail ist seelsorgerlich von so großer Wirkung. Sagt den Jüngern und Petrus, weil der Mann war am Boden zerstört. Der war verzweifelt, der war kaputt, der war am Ende. Ich bin verloren, ich bin verraten, ich bin verkauft, ich kann nicht mehr weiter, ich habe den Herrn dreimal verleugnet. Sagt den Jüngern und Petrus. Und dann, ist ja ganz bekannt im Johannesevangelium Kapitel 21, die dreimalige Frage der Liebe unseres Herrn: Petrus, liebst du mich? Er fragt gar nicht, hast du jetzt daraus gelernt, du Hohlkopf? Hast du es endlich kapiert? Willst du mir jetzt versprechen, dass du mich nicht mehr verleugnest? Willst du dich endlich mal zusammenreißen, Mensch, du hin- und hergerissener Kerl? Nein, er sagt einfach nur: Petrus, liebst du mich? Das hat gereicht. Das hat gereicht. Was hat Jesus getan? Er hat den Petrus einfach wieder zu sich gezogen. Dass du bei mir bist. Und was später aus Petrus geworden ist, das wissen wir ja. Sehen Sie vielleicht eine Ähnlichkeit in Ihrem Leben mit Petrus, wenn Sie sich vergleichen? Überschnell in Reaktionen, holprig, manchmal unklug, falsche Worte am falschen Platz, aber auch mutig. Und Sie wollen und Sie sind aufrichtig und dann gelingt es nicht und dann machen Sie wieder genau das Verkehrte und dann tut es Ihnen so leid, dass Sie nicht genug geliebt haben. Hätte ich doch in dieser Situation mehr geliebt, hätte ich vielleicht viel mehr erreicht. Und dann verzweifelt man an sich selbst. Ne, Hans-Jörg? War ich hier die Ehre für den Herrn? Aber glauben Sie mir, der Herr lässt dich nicht los. Er zieht dich wieder in seine Nähe, immer wieder, immer wieder. Und sie werden verändern. Nehmen wir Andreas. Andreas war der Bruder des Petrus. Und der war eigentlich, das ist ja manchmal so in der Familie, ja, da hat man drei Kinder oder vier Kinder oder zwei Kinder und die sind sowas von verschieden. Die Charakteren. könnte man manchmal denken, ja Mensch, kommen die alle von einem selben Vater? Ja? Oder derselben Mutter? Ja. Andreas war der Bruder des Petrus und der war jetzt eher ein zurückhaltender Mensch und im Gegensatz zu Petrus war er überhaupt nicht streitsüchtig. Da gibt es einen in der Familie, du, das geht's auch nicht vielleicht, und der andere, alles gut, immer lieb. Aber der Andreas, der zeichnet sich aus dadurch, dass er immer im richtigen Moment eigentlich das Richtige getan hat. Und dass er immer im richtigen Moment am richtigen Platz war, irgendwie. Und dass er immer andere, einzelne Menschen zu Jesus geführt hat. Er hat mehr so einen Blick für die Einzelnen gehabt. Der Petrus, der war das für das Große, für das Ganze, für das Gewaltige. Und der Andreas, der war mehr so für die Einzelnen. Zum Beispiel er war es ja, der Andreas ist es ja gewesen, der den Petrus zu Jesus geführt hat, ja? Er hat Jesus erkannt und er läuft dann zu seinem Bruder Petrus, ist ja schön, und gibt ihm Zeugnis und sagt, du Petrus, wir haben den Messias gefunden. Und er führte ihn zu Jesus, heißt es im Johannesevangelium 1, Vers 41 und 42. Und als die Volksmenge nichts zu essen hatte und Jesus fragt, was geben wir ihnen zu essen? Die Jünger haben keine Antwort, Philippus hat keine Antwort. Und da kommt der Andreas, er ist da. Und was sagt er? Da ist ein Junge, Herr. Da ist ein Junge. Der hat 5 Brote und 2 Fische. Ist doch gewaltig. Ich hätte das gar nicht gesagt. Hätten Sie das gesagt? Ist hier was zu essen für 5000 Leute? Ja, hier ist ein Junge, hat 5 Brote. Und 2 Fische. Ich hätte mich in den Boden geschämt. Aber was muss das für ein Mann gewesen sein, dieser Andreas? Oder als die Griechen kamen, ja, da kamen ja so ziemlich am Lebensende des Herrn, da kamen die Griechen zu Philippus und sagen ihnen, wir möchten auch gerne Jesus sehen. Das ist übrigens auch ganz interessant. Und der Philippus, der traut sich offensichtlich nicht. Und was macht er? Der geht zum Andreas. Und dann nimmt Andreas den Philippus und sagt, komm, wir gehen jetzt zu Jesus und sagen dem das. Und dann sagt der Andreas zusammen mit dem Philippus, unter Anleitung von Andreas, hier sind Griechen, die möchten dich auch gerne kennenlernen. Und da sagt Jesus, geht weg. Er geht weg. Und er sagt, erst muss das Weizenkorn in die Erde fallen. Sehen Sie? Immer noch ging es nicht um Gemeinde. Erst muss das Weizenkorn in die Erde fallen. Es ging immer noch um Israel. Danach wurden die Griechen erreicht. Und wie? War nicht, wer war jetzt? Timotheus oder war es Titus, der Grieche war? Vom Vater her. Ich weiß, ist mir jetzt selber entfallen. Naja, ist egal. Bist du vielleicht so ein Mensch wie Andreas? Das wäre schön. Immer da im richtigen Moment, aber eher so zurückhaltend, eher still. Aber wenn es drauf ankommt, dann... Und so für den Einzelnen, nicht für das Große, für die Menge, sondern so für die einzelnen Personen, auf den Einzelnen zugehen, ermutigen, beten. Johannes und Jakobus waren auch Brüder, wie Petrus und Andreas. Und es ist interessant, der Herr Jesus hat ihnen einen Beinamen gegeben. In Markus Kapitel 3, Vers 17, dieser Beiname kam von Jesus, hat er ihnen gegeben, er nannte sie Boanerges, das heißt Donnersöhne. Da könnte man sich auch fragen, warum? Wahrscheinlich sollte dieser Zuname, ich sage es mal ein bisschen so mit meinen Worten, gewürzt mit einer Prise Humor, aber auch in ganz liebevoller Art und Weise sie aber auch ermahnen, um auf ihr hitziges Temperament aufmerksam zu machen. Jesus hat ihnen ganz nett damit gesagt, du, ihr seid mir 2 Donnersöhne. Ja? Nicht so strafend von oben herab, sondern so in einer netten Art. Na, ihr Donnersöhne, Ja, und da wussten die, oh ja, Unrecht hat er ja nicht. Als ein samaritisches Dorf den Herrn nicht aufnehmen wollte, als der Herr dort durchging oder durchgehen wollte, da haben die beiden gleich gesagt, Jakobus und Johannes, ja Herr, lass uns Feuer vom Himmel fallen. Willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen? So wie Elia damals getan hat, dass die verzehrt werden. Und dann werden die wohl erkennen, dass du der Christus bist. Wollen wir doch auch manchmal, ne? Ach, diese andere Religion oder diese Feinde des Christentums oder die Menschen, die nicht so leben, wie wir leben oder wie die Bibel es sagt. Lass doch Feuer vom Himmel fallen, Herr, damit die endlich mal kapieren, wer du bist. Jesus hat es ihnen verboten mit dem Argument, sag mal, wisst ihr eigentlich nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Da weist er schon auf den neuen Bund hin. Ihr seid die Kinder des neuen Bundes, der da kommt, den ich einsetze, ja, und der sich Pfingsten dann umsetzen wird, in dem die Liebe regiert und nicht das Feuer vom Himmel. Das kommt erst später, nach dem Gemeindezeitalter. Dann wird wieder Feuer vom Himmel fallen. Weil dann kommt Gericht. Aber in unserer Zeit nicht. Das ist Gnade. Liebe. Später schrieb niemand mehr über die Liebe als Johannes. 80 Mal. Und niemand schrieb mehr über die Wahrheit. Ungefähr 45 Mal. Das kam ja auch vor in eurem Lied, ne? Ich glaube in der letzten Strophe. Über Liebe und Wahrheit. MacArthur schreibt dazu: Wahrheit ohne Liebe fehlt der Anstand. Sie ist nichts anderes als brutal. Aber Liebe ohne Wahrheit besitzt hingegen keinen Charakter. Sie ist Heuchelei. Es muss miteinander funktionieren. Liebe in der Wahrheit, Wahrheit in der Liebe. Die Wahrheit sagen, aber mit Liebe sagen. Nicht von oben herab oder gerichtsmäßig. Die Liebe erreicht viel mehr. Aber die Liebe liebt nicht die Lüge, die Unwahrheit. Sie liebt nicht die Sünde, das ist ganz klar. Aber wie sag ich's? Petrus, Johannes und Jakobus nahm der Herr dann mit später auf den Berg der Verklärung. Johannes, der ja immer ganz besonders, da haben wir es wieder, Johannes, der ja immer ganz besonders nah bei Jesus gewesen ist, der ja offensichtlich sogar an der Brust Jesu lag, also ganz in seiner Nähe, beim letzten Abendmahl zum Beispiel oder beim Passamahl, der ist eigentlich der Einzige, der diese Begebenheit schildert, in welcher der Herr Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Er war genau besonders nah bei Jesus. Und ihm hat der Heilige Geist das aufgetragen. Und da könnte man so sagen, naja, das ist doch eine tolle Wandlung, nicht wahr? Vom Donnerssohn zum Fußwäscher. Vielleicht auch ein Titel für ein Buch. Ja? Vom Donnersohn zum Fußwäscher. Zur Manikür. Oder wie ist das mit unserem Charakter? Sind wir auch so Donnersöhne, aufbrausend, cholerisch, vielleicht sogar jähzornig? Und wir möchten doch so gerne anders sein. Wir möchten doch so gerne lieben. Jesus lässt dich nicht los. Philippus. Philippus, ich sag mal, seine Überzeugungskraft schien nicht die größte gewesen zu sein. Zum Beispiel, als er Nathanael davon überzeugen will, wir haben Christus gefunden, von dem die Propheten geredet haben, auch im Johannesevangelium Kapitel 1, von dem auch Mose gesprochen hat. Und der Sohn Josefs, das war schon mal wieder sowas, ne? Der Sohn Josefs, ja, Philippus, hast du noch nicht so richtig erkannt. Ja, aus Nazareth. Ja, da sagt der Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ganz anders damals war das bei Andreas, als der seinen Bruder erreicht hat, ne? Den Petrus. Als Jesus einmal, da kommen wir wieder zurück zu dieser Geschichte, prüfend, extra prüfend, den fragt er, ja, du Philippus, hier sind also 5000 Menschen und die Volksmenge, die möchte ich jetzt nicht alleine ohne Essen nach Hause schicken. Was geben wir denen jetzt mit? Was machen wir jetzt für die? Und Philippus natürlich, klar, für 200 Denare Brot reicht nicht für sie aus, dass jeder auch nur ein wenig bekommt. Also hat überhaupt keinen Sinn. Und da springt ja Andreas ein, ne, und sagt, Hier ist ein Junge. Als die Griechen zu Jesus kommen, habe ich auch schon gesagt, darauf hingewiesen, da kamen die Griechen, die zu Jesus wollten, die kamen ja zuerst zu Philippus. Und der Philippus hat offensichtlich, das war so ein Leisetreter, so ein richtiger Leisetreter. Der Philippus hatte offensichtlich Angst oder hat sich geschämt oder sich nicht getraut oder es war ihm peinlich, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er sich nicht getraut, das dem Herrn Jesus zu sagen. Und was tut er stattdessen? Er geht zu Andreas, er wusste auch, wo er hingehen konnte. Und dann nimmt Andreas den Philippus und der geht dann mit ihm zu Jesus und sagt, hier, so ist das. Und auch in Johannes Kapitel 14, als Jesus sprach über das Vaterhaus und auch über seine Wiederkunft und so, da ermahnt er den Philippus und sagt ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Also schwach, ganz schwach. Und dazu schreibt auch MacArthur etwas, ich zitiere, würden wir mit Philippus ein Bewerbungsgespräch über die Position führen, zu der Jesus ihn berief, würden wir möglicherweise sagen, er wird abgelehnt. Man kann ihn nicht zu einem der 12 wichtigsten Männer der Weltgeschichte machen. Das geht nicht, dieser Leisetreter. Aber Jesus sagt, er ist genau das, wonach ich suche. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wer sieht sich in Philippus wieder? Keine Hand heben. Vielleicht im Herzen. Wer sieht sich in Philippus? Ja, ich bin auch so ein, oh Mensch, ich trau mir auch überhaupt nichts. Und ich bin auch so ein Wankelmütiger und schäme mich immer und was weiß ich. Nathanael, der scheint mir so ein nüchterner Pragmatiker zu sein, so ein sachlicher Typ, aber mit aufrichtigem Herzen. Der sagt so gerade, der hört das da von Philippus und was er sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Erstmal aus. Ja, bis er dann selber Jesus begegnet. Und als er Jesus begegnet, kann er nur noch hinfallen. Und anbeten. Thomas, der Zweifler, erscheint mir auch so ein bisschen vielleicht einfältig zu sein oder haltlos oder hilflos. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn betiteln soll. Einmal sagt er, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Also er hat überhaupt nicht so richtig durchgeblickt, hat überhaupt noch nicht so richtig kapiert. Wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Ein andermal sagt er, als Jesus unterwegs war, um Lazarus aufzuerwecken im Johannesevangelium Kapitel 11, da sagt er, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Also auch da blickt er wieder nicht durch. Ja, dann sterben wir jetzt halt, ist alles vorbei und aus und die hassen ja unseren Herrn und jetzt kann ich auch nicht mehr, jetzt gehen wir einfach nochmal den letzten Weg mit und tschüss. Und als man ihm bezeugt, wir haben den Herrn gesehen, nach seiner Auferstehung, ne? Johannes Evangelium Kapitel 20, da ist es er, ja, der nicht, erstens war er gar nicht dabei, alle anderen Jünger waren zugegen, er war irgendwo anders, weiß auch nicht, ja, vielleicht Brot kaufen oder was. Und er ist es, der dann sagt, das glaube ich nicht, dass der Herr da war. Also es sei denn, ich sehe seine Hände mal und Fuß mal und lege meine Hand in seine Seite. Ja. Und das wurde ja dann auch gemacht und Jesus kam nach 8 Tagen wieder. Er lässt ihn auch nicht los und sagt, du kannst auch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja? Er sagt, nein, nach 8 Tagen kommt der Herr nochmal genauso wieder wie zuvor. In der gleichen Art und Weise. Und dann sagt er, Thomas, jetzt bist du dabei, komm mal her. Gib mir mal deine Hand. Und dann fällt der Kerl nieder und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Dann haben wir noch den Matthäus, der vorletzte jetzt, den ich erwähne. Der war Zöllner und der war von daher überhaupt nicht geeignet, also ganz und gar nicht geeignet, Apostel zu werden. Also überhaupt nicht. Der Mann war ein Verräter in den Augen des Volkes Israel. Er war Kollaborateur der Römer. Er war außerdem Betrüger. Er war in den Augen der Juden, der frommen Juden, war er ein Sünder der schlimmsten Sorte. Die Zöllner standen noch unter den ganz moralisch sündigen Menschen. Standen die noch darunter? Doch, die waren noch schlimmer. Und dem war verboten, den Bezirk des Gottesdienstes zu besuchen. Und der Herr lässt diesem Mann, diesem Matthäus, die Einleitung schreiben fürs ganze Neue Testament. Und er sagt, du schreibst das Matthäus-Evangelium, du Zöllner. Und dann zum Schluss Simon der Zelot, auch Kananäer genannt, Eiferer. Er war ein jüdischer Revolutionär, der den Römern terroristischen Widerstand leistete. Die Zeloten wurden auch Dolchmänner genannt. Warum? Weil die hatten Dolche unter ihrem Gewand und hinterrücks haben die zum Beispiel römische Soldaten oder andere Feinde des Volkes, der Juden, umgebracht. In Menschenmengen. Das ist ja heute wieder modern, ne? In Menschenmengen hatten die ihren Dolch hier unter dem Dings versteckt und dann sind die den Leuten nach und dann haben die den Dolch gezogen und in der Menge fiel das ja kaum auf und weg, schnell weg. Das war Simon der Zelot. Dolchmann. Revolutionär. Also, Jesus wusste das ja alles und Jesus wollte sie alle. Glauben Sie, hier sitzt heute Morgen einer oder heute Morgen schaut jemand zu, den Jesus nicht will, bei dem Jesus sagen würde, hör mal, dich kann ich nicht gebrauchen. Einen Draufgänger wie Petrus, einen Zurückhaltenden wie Andreas, einen Jähzornigen wie Johannes und Jakobus, einen Überzeugungslosen wie Philippus, einen Pragmatiker wie Nathanael, einen Zweifler wie Thomas, einen Verrufenen wie Matthäus, einen Aufständigen wie Simon den Zeloten. In welcher Kategorie möchten Sie sich einreihen heute Morgen? Zu wem passen Sie am besten? Dann sind Sie genau die Richtige oder genau der Richtige. Das will Jesus. Und er will nur eins, dass du bei ihm bist. Sie alle wurden gebraucht. Sie alle behielten ihren Charakter, wurden darin aber Jesus ähnlicher. Ist doch herrlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Draufgänger von der Liebe Jesu geprägt wird. Der bleibt ein Draufgänger. Der wird nicht plötzlich so anders, dass er jetzt... Ja? Er wird wahrscheinlich ein Draufgänger bleiben. Ein cholerischer Mensch wird irgendwie ein cholerischer Mensch bleiben. Aber wenn die Liebe so einen Menschen prägt, der kann aber die ganze Welt aus den Angeln heben. Und ebenso einen Zurückhaltenden oder einen Pragmatiker oder sogar einen Zweifler, ja, die Stillen im Lande oder die zuvor Verrufenen oder Aufständigen, wenn die Liebe Gottes uns zu sich zieht, dann wird das alles umgesetzt und du wirst so in dieser Art und Weise für den Herrn gebraucht. Stellen Sie sich mal vor, diese zwölf, mit denen bewegt der Herr die ganze Welt bis heute. Und das wird er noch in der Zukunft tun. Und die sind das Fundament der Gemeinde Jesu. Ja, schön. Tolle Beispiele. Das zeigt eben die Größe Jesu. Also diese elf, muss ich ja eigentlich sagen. Judas gehörte ja da nicht dazu. Als Mehdi, dieser junge Mann, dieser Marokkaner, als der zu Jesus gefunden hat, da wurde er nach Brasilien gesandt und verkündigt heute dort das Evangelium. Ich möchte Ihnen das noch sagen, nicht dein Charakter macht dich unwürdig oder unfähig. Dass Jesus dich will, macht dich fähig und würdig. Das ist alles. Nehmen Sie das mit nach Hause. Der Verkündiger Kurt Schneck brachte folgende Illustration. Gott will sich in uns spiegeln und sich so der Welt bekannt machen. Ein Spiegel reflektiert genau das, was auf ihn einstrahlt. Er tut nichts. Er ist nur einfach da und empfängt. Habt ihr schon mal einen Spiegel gesehen, der sich anstrengt? Wenn der Mann oder der Mensch, die Person, sich vor dem Spiegel bewegt, dann bewegt sich das Spiegelbild auch. Ne? Christus ist das Licht. Halten wir ihm still. Wir sollen nur Reflexion sein. Unsere Aufgabe ist es zu empfangen. Den Rest besorgt der Herr. Lass dich rufen. Heute Vormittag. Herr, ich will mit dir gehen. Ich will in deiner Nähe leben. Ich will mit deiner Liebe leben. Und mit deiner Wahrheit. Lass mich einfach eine Reflexion sein von dem, was du bist. Aber das geht nur, wenn wir auch wirklich mit ihm leben. Amen. Wollen wir noch beten? Himmlischer Vater, wir danken dir, du hast uns in Jesus dein Bild vor Augen gestellt. Jesus hat reflektiert, was du bist, die Liebe. Sein Reden, sein Wandeln, sein Tun, seine Wunder, sein Umgang mit Menschen, all das, seine Hingabe an dich, ans Kreuz, in den Tod, all das zeigt uns deine Liebe. Und Herr, wir sind heute Morgen hoffentlich ermutigt. Wir sind ermutigt, dass wir wissen, du stoppst uns doch nicht, weil wir so und so sind, sondern du willst uns einfach haben, du willst uns besitzen für dich und für deine Sache. Und darum sagen wir, Herr, hier sind wir. Hier bin ich, hilf mir, Herr, mit Jesus Christus zu leben und so eine Reflexion zu sein in der Welt. Und nicht zu fragen, was wollen andere, sondern nur zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Deine Bewegungen nachmachen, Herr. Das, was du uns gelehrt hast. Danke, dass du uns da hilfst und dass du auch diesen Tag weiter segnest, Herr, auch die anschließende GBSM. Geh mit uns in die Woche, du bist ja da, du lebst ja in uns. Wir müssen ja gar nicht bitten, dass du mit uns gehst. Du lebst ja in unserem Herzen durch deinen Geist. Danke auch dafür, für diese wunderbare Wahrheit. Amen.